Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch.
Vielleicht werden jetzt einige enttäuscht sein, aber ich bin nicht auf einem öffentlichen Platz auf einem Bänkchen gestanden und habe eine Rede gehalten. Aber dafür habe ich in einer vollpackten Sauna gefragt, ob der Goosemaster nicht auf Englisch reden könnte. Und ich bin in den Wald Bäume umarmen.
Herzlich willkommen bei «Bisschen theoretisch». Ich bin Mia.
Und ich bin Zita. Und heute reden wir über die Anxiety Uncertainty Management Theory. Mia, du hast letzte Woche mit Milva Stach geredet, das Interview geführt. Bist du nervös jetzt für die Aufnahme?
Das ist fies. Das ist gerade als erste Frage an mich. Die Aufnahme war vor 2 Wochen, um das korrekt zu sagen.
Jedes Mal sage ich es falsch.
Genau. Und mich verunsichert es nachher und bringt es gerade aus dem Takt. Plus noch eine Frage. Ja, ich bin ein bisschen nervös vor der heutigen Aufnahme. Aber vor der letzten bin ich mehr gewesen. Aber das kann ich mir auch als Teaser noch lassen.
Also vor dem Interview mit der Milva.
Ja. Also ich bin schon generell vor den Interviewfolgen ein bisschen nervöser, weil ich die Menschen nicht kenne, wenn man jetzt schon auf das abzielen will. Und in dem Sinn, mit dir ist es vertrauter, da bin ich ein bisschen weniger nervös. Und vor allem darf ich dich ja heute vor allem ausfragen wieder.
Ich bin auch ein bisschen nervös und ich bin aber vor den Challenge-Folgen, glaube ich, fast nervöser als vor den Interviews. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich ja auch darf. Teilen in den Challenge-Folgen und in den Interview-Folgen stelle ich halt einfach Fragen.
Ich glaube auch, die Rolle spielt schon ein bisschen damit rein, genau, wo du bist jetzt auf dem heissen Stuhl. Als kurze Wiederholung, also um was es geht bei der Anxiety Uncertainty Management Theorie. Jetzt ganz kurz gesagt geht es darum, dass ein gewisses Mass an Unsicherheit hilfreich ist oder nützt, damit Kommunikation gelingt. Und jetzt haben wir eben die Zita ein bisschen der Unsicherheit ausgesetzt. Und zuerst mal die Frage, eben, wir haben gesagt, Milva und ich, du sollst dir so wie eine innere Skala machen oder vorstellen. Wie ist das gelungen und hast du das gut beobachten
können? Ja, also ich habe es natürlich auch immer wieder vergessen, aber ich glaube einfach so in dem Moment, wo ich wie Körpersignal bekommen habe, dass ich unsicher bin oder nervös bin, habe ich mich wieder daran erinnert. Und ja, natürlich die 1 bis 10 haben wir dann überlegt, ja, was ist jetzt 1 und was ist jetzt 10? Ist 10 ich sterbe und 1 ist, was auch nicht, butterweich, voll im Flow. Wobei, da wäre vielleicht eher das 5, weil jetzt laut der Theorie bräuchte es ja ein bisschen Unsicherheit für im Flow zu sein. Aber item, mehr zum Sagen, es ist ja auch subjektiv, 1 bis 10. Ich würde sagen, ich bin grundsätzlich jemand, der schon recht schnell nervös wird. Also ich komme schon Signale über von meinem Körper, meistens in Form von Herzklopfen. Ich glaube, das ist auch sehr individuell, so was man spürt.
Ja, ich würde sagen, ich habe so ein bisschen einen flauen Bauch. Oder wenn ich jetzt gerade so durch meinen Körper checke, ist es dann so ein bisschen, genau, ein bisschen so hibbelig und das spüre ich wirklich so ein bisschen im Bauch. Und nachher geht es vielleicht manchmal auf in die Brust, aber nachher geht es wieder runter.
Ja, es gibt ja verschiedene Ausprägungen. Also ja, auch so, manchmal schlägt mein Herz so laut, dann höre ich es wirklich in meinen Ohren und ich habe wirklich so das Gefühl, ich weiß auch nicht, mein Hirn entleert sich und komplett Autopilot. So, das ist dann irgendwie so der schlimmste Moment. Das ist mir jetzt nie passiert, muss ich sagen, in diesen 2 Wochen. Aber ich habe schon, würde ich sagen, so ein 5-6 habe ich schon erlebt, mit starkem Herzklopfen.
Ja, also komm, wir lassen jetzt nicht das als Cliffhanger stehen. Erzähl uns, was dein 5 ist oder 5 plus.
Also es hat so kurze Momente gegeben, wie zum Beispiel in einer Sauna ausbuchen, volle Sauna. Und der Goose Masters, so, das sind so die Personen, die durch das Saunaritual führen, hat einfach auf Dänisch angefangen zu reden und nicht mehr aufgehört. Normalerweise redet sie Englisch oder sie fragt, ob jemand kein Dänisch versteht. Und dort habe ich wie so gemerkt, ja, ich könnte es jetzt auch einfach, also es wäre auch okay, jetzt einfach nichts zu sagen. Aber irgendwie habe ich gleich gemerkt, es wäre irgendwie komisch, nichts zu sagen. Und nachher ist wie so kurz, also so der Moment, kurz bevor ich etwas gesagt habe, So dort jagt es mir den Puls rauf. Dann ist so, hallo. Und dann eben halt noch in einer Sauna, wo man eigentlich auch nicht redet. Und, also klar, es war am Anfang, bevor es so richtig losgegangen ist. Aber es ist einfach so ein kurzer Moment, wo ich spüre mein Herz klopfen. Und manchmal verschlägt es mir dann die Stimme oder kommt so ein trockenes Maul über. Ich weiß nicht, kennst du das?
Mhm. Hast du jetzt das extra gemacht wegen der Challenge oder hast du dich auch sonst überwunden?
Nein, ich glaube, das hätte ich jetzt auch sonst gemacht.
Und wie hat der Goosemaster reagiert?
Ja, voll dankbar, dass ich etwas gesagt habe. Und nachher hat sich eben herausgestellt, dass ich nicht die einzige Person war, die kein Dänisch versteht. Also eben häufig sind ja die Leute dankbar, wenn man ihnen rückmeldet. Weil also das Unangenehmste ist ja, wenn du nach eineinhalb Stunden Sauna merkst, ah shit, das haben ja gar nicht alle Dänisch können. Und das ist ja dann auch für Goosemaster. Das ist übrigens so ein lustiger Begriff, Goosemaster. Wir nehmen den
also
einfach
Gans, so. Oder was Goos?
Sauna-Goos.
Also ein Gans auf Englisch?
Nein, G-U-S für Aufguss.
Auf Dänisch heisst Goos Aufguss.
Ja, ich glaube, also ich habe es jetzt einfach angenommen. Aber ja, also Sauna-Goos ist wie so, ist eigentlich wie eine Art Ritual mit drei Saunagängen. Und eben angeleitet mit Musik, mit verschiedenen Düften und zwischendrin Abkühlung. Also das ist dann so geführt mit einer Gruppe, mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende. Und eben die Person, die da anleitet, die nennt man Goosemaster.
Ja, also für mich ist jetzt Sauna Goose einfach ein Saunagans.
Ja, und der Goosemaster ist...
Der, der ganz um mit der Beitsche oder so rumführt.
Okay. Ja, kann man auch machen. Genau, ja.
Okay, und dort hast du dich überwunden und hast Herzklopfen gehabt. Hat es denn noch andere Situationen jetzt in den letzten zwei Wochen, wo du wie hast gemerkt, eben jetzt kommt die Unsicherheit und wo du noch wie als Beispiel kannst erzählen?
Ja, eben eine, die ich ja auch schon im Teaser erwähnt habe, ist, ich bin Bäume umarmen. Das war ein Spaziergang, der von jemandem angeboten worden ist in einem Naturpark, Waldgebiet hier in Kopenhagen. Und ich wollte schon lange mal dort hergehen. Und ich habe die Person, die das angeboten hat, kenne ich über so eine andere Person lose, auch schon mal getroffen. Und eben im Prinzip war es wie ein Spaziergang durch den Wald. Und sie ist nochmal so ein lustiger Begriff, regenerative, also nein, nicht lustig, aber speziell neu für mich, so regenerative artist, also sie tut wie, ich weiß gar nicht, was macht sie eigentlich genau? Also sie ist wie, schafft eigentlich Erlebnisse in der Natur. Und da habe ich schon auch ein bisschen mit dem Hintergrund von der Challenge, habe ich mich dort angemeldet, weil ich gefunden habe, das ist etwas, was neu ist. Also es ist nicht neu für mich, in den Wald zu gehen, sondern einfach, also eine, Spaziergang teilzunehmen und ich habe nicht genau gewusst, was mich erwartet. Ich habe nicht genau gewusst, wer wird vor Ort sein. Und darum, genau, das war für mich so ein bisschen eine Herausforderung, die ich explizit aufgrund der Challenge gemacht habe. Ich habe mich dann angemeldet und bin dort hergegangen. Und lustigerweise habe ich gerade sie, die ich eben kenne, die eine Freundin ist von dieser Person, die es anbietet, am Bahnhof getroffen. Und nachher ist eigentlich schon der erste, also auf die eine Seite hat es mir Sicherheit gegeben, weil ich konnte dann mit ihr zum Treffpunkt laufen. Und auf der anderen Seite ist eben schon etwas passiert, wo eigentlich sehr gut zu dieser Theorie passt. Nämlich ist Solveiga mit Velo dort gestanden und ich bin ohne gsi. Und dann bin ich so gsi, bist du mit dem Velo hergekommen? Und dann hat sie gesagt, ja, du nicht. Und ich so, habe ich echt die Memo nicht bekommen. Hätte es doch sollen wissen, wir sind in Kopenhagen, da wird alles mit dem Velo gemacht. Und dann eben gerade so ein Moment von in einer fremden Gruppe die Codes nicht kennen, scheiße, ich habe das Velo nicht dabei. Und nachher sind wir aber dann zum Treffpunkt und es hat sich dann herausgestellt, dass wir das Velo gar nicht brauchen. Also es ist wirklich nicht irgendwie, es ist auch nicht in der Anmeldung gestanden. Und schlussendlich sind wir eben dann nur zu dritt gewesen. Und das hat den ganzen Spaziergang auch noch ein bisschen verändert, weil wir es alle schon kennt haben. Und darum, Dominika hat gleich den Spaziergang geführt, aber ein bisschen angepasst, weil wir so eine kleine Gruppe gewesen sind und auch von Leuten, die sich kennen.
Ich finde eben die Frage noch interessant. Das ist auch in einem kleinen Kapitel von «The Art of Gathering», dem Buch, wo ich schon mal darüber geredet habe, was darum geht, wie man steuern kann, wie das man andere Leute trifft. Also, dass man das dem Sinn herbeiführt, was man gerne möchte. Und dort hat es auch so einen Abschnitt, wo es darum geht, dass alle so kurze Rede halten. Und jetzt auf diese Theorie bezogen, eben, wie dort ist eigentlich die Aussage, dass das einem leichter fällt, wenn man unter Unbekannten ist. Und eigentlich nicht unter eben Bekannten, wenn das, was man vielleicht intuitiv würde denken, so, ja, die kennen mich ja schon, sondern das kann einem eben gerade mega nervös machen. Ich habe das Gefühl, ja, weil die alle schon ein Bild von ihm haben und irgendetwas verknüpfen und die anderen, die ihn noch nie haben gesehen, da hat man so blöd gesagt, auch nichts zu verlieren oder ist wie unbefangener. Und jetzt vielleicht, eben, jetzt hast du die halt auch schon so ein bisschen gekannt, hast jetzt das Gefühl, es wäre dir einfacher gefallen, in dieser bekannten Gruppe, ich weiss auch nicht, mega gut befreundet, Bäume zu umarmen oder so eben etwas zu machen, was vielleicht noch nicht so Usus ist, oder wenn alle unbekannt wären?
Es ist jetzt tatsächlich mit ihnen recht gut gegangen, aber weil ich sie wie nicht so gut gekannt habe und gleich ein bisschen eine Vertrautheit herum war, vielleicht war es gerade so eine gute Mischung gewesen. Von, wir haben noch nicht so mega eingespielte Muster, die vielleicht manchmal auch schwieriger machen, um aus denen ausbrechen und etwas Neues machen oder etwas mal anders machen. Aber wir haben gleich schon ein bisschen eine Vertrautheit und wir waren nur zu dritten. Mhm. Aber was du sagst, ist mega lustig, weil ich habe auf dem Spaziergang oder nach dem Spaziergang auch müssen an Art of Gathering denken, weil Dominika, die eben den Spaziergang angeleitet hat, das hat mich so beeindruckt, weil also Solveiga ist eine gute Freundin von ihr und ich, wir haben uns auch schon getroffen. Also wir sind eigentlich wie eben Personen gewesen, die sich kennt haben. Und sie hat es gleich durchgezogen. Also angepasst, aber sie ist dann nicht einfach so gewesen, aha, okay, findet nicht statt, gehen wir spazieren einfach. Sondern sie hat wirklich gefunden, hey, sie hat eigentlich wie ihr Programm gleich angepasst durchgezogen. Und das ist eigentlich genau, was du gesagt hast. Es hat mich so beeindruckt, dass sie das geschafft hat, auf so eine gute Art und Weise, obwohl sie so wegen mega gut und mich auch kennt. Also sie hat, in meinen Augen, hat sie wie auf eine Art eine Sicherheit ausgestrahlt, indem sie es einfach gemacht hat, aber auch nicht stur, sondern gleich angepasst auf die Situation, die ist. Also sie hat wie das Bewusstsein gehabt, die Rahmenbedingungen haben sich verändert und hat es auf das angepasst. Und das hat mich auf eine Art wie sehr beeindruckt, weil wenn ich mich daran erinnere, zum Beispiel Führungen zu machen für, also ich fände es recht schwierig, eine Führung für zwei Freundinnen für mich machen im Museum für Kommunikation, wo ich ja ganz viele Führungen mache.
Mhm. Jetzt noch kurz, um vielleicht das also Erlebnis abschließen oder und in welchem Rahmen habt ihr denn tatsächlich Bäume umarmt oder wie ist das gewesen?
Eben, wir sind zuerst durch den Wald spaziert und zuerst so in 20 Minuten Stille. Und nachher ist es wie so darum gegangen, die verschiedenen Oberflächen der Bäume zu spüren. Wie fühlt sich die Wurzeln an, wie oben am Stamm. Und im Rahmen von dem, genau, haben wir wie den Bäumen umarmt. So. Also, es ist wie so darum gegangen, sich zu verbinden mit der Natur und eben sinnliche Erfahrungen zu machen in dem Wald.
Und dort bist du auf was für einen Wert auf deiner Unsicherheitsskala? Maximal.
Es ist tatsächlich so direkt an einem kleinen Weg gewesen, wo immer wieder Leute vorbeigelaufen sind. Und ich habe schon gemerkt, dass der Wert gestiegen ist, wenn Leute vorbeigelaufen sind. Also eben so das Ding von, was denken sie über mich? Aber das Gute ist gewesen, dass man, es hat wieder auch so einen Moment gegeben, wo wir alle drei wie haben müssen lachen darüber, dass, also wir haben es wie thematisiert, wir haben dann darüber geredet und in dem Park hat es ganz viel Rehe. Und wir haben dann wie so gelacht, dass jetzt eigentlich wir zu den Rehen werden, also die Attraktion, die Leute uns irgendwie anschauen. Mhm. Und nachher haben wir darüber geredet, grundsätzlich, was passiert, wenn man etwas mal anders macht und was das für Reaktionen auslöst. Mhm. Also das hat geholfen, darüber zu reden. Beantwortet das deine Frage?
Ja, also noch eine kurze Ja- oder Nein-Frage. Hast du es genossen, Bäume zu umarmen?
Ja.
Das hat man noch nicht so rausgespürt. wenn du so in deinem analytischen Teil bist, kann man noch ein bisschen die emotionalen Teile
davon. Nein, es war ein mega schöner Nachmittag im Wald und mit den Herbstfarben. Und es ist schon mega schön. Also Bäume sind auch einfach krass. Und wenn man sich schon so wie mega bewusst mit ihnen befasst, also sich zu überlegen, wie alt sie schon sind und sie sind so stabil und man kann einfach so an sie herlehnen und sie heben einfach. Und nachher haben wir gerade nebenzu noch so ein ganz kleines Bäumchen gefunden und Dominika hat irgendwie gesagt, dass es nur eins, die Quote ist 1 zu 1 Milliarde von Bäumen, die es schaffen, so einen grossen Baum zu werden.
Gut, das war jetzt die Werbung für den nächsten Baumspaziergang oder Regenerative Artist Begleitung. Du bist ja generell, also in der Theorie, in der Anxiety Uncertainty Management Theorie, geht es eben auch um interkulturelle Kommunikation. Und jetzt ist es gerade so, dass du an einem anderen Ort lebst zurzeit. Hast du da dazu schon wie Erlebnis eben gehabt, jetzt wie vorher mit dem Velo, wo du wie hast gemerkt, das ist jetzt vielleicht auch nur ein kleines interkulturelles, weiß nicht, Missverständnis oder dass du nicht genau weißt, wie die Situation lesen oder hast du da dazu etwas erlebt?
Ja, es gibt tatsächlich ein Beispiel, das mich mega irritiert hat, nämlich im Sommer, also wo es noch wärmer war, sind am Wochenende mega viele Gruppen in so Parks gehockt mit Picknick und Getränk und so. Und mega häufig haben sie Dänemark-Fanli dabei gehabt, wo sie dann so um sich herum drapiert haben. Und mich hat das immer mega irritiert. Ich habe immer gedacht, also sind denn die alle so patriotisch, dass wenn sie irgendwie am Wochenende in den Park gehen, gehen picknicken, noch ihre Fanli Girlanden mitnehmen. Und es hat auch in jedem Haushalt, wo wir jetzt schon gewesen sind, habe ich so Zahnstocher-Fähnchen, weißt du, wie es, ich kenne es von 1. August weg in der Schweiz, wo es dann so ein Schweizer-Fähnchen drauf hat. Die hat es überall, also Dänemark-Fähnchen sind mega präsent. Und irgendwann hat mir eben mal jemand erklärt, dass da, sie hat gesagt, es hätte nichts mit Nationalismus zu tun, sondern das ist einfach quasi Symbol für wir feiern etwas. Also eigentlich wie ein Luftballon habe ich nachher für mich den Vergleich gemacht.
Ja.
Also wenn ein Geburtstag gefeiert wird, dann zeigt man das quasi mit diesen Fähnchen. Aber es hat mega etwas Irritierendes, weil es Nationalflaggen sind.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja wie ein Symbol. Und wenn sich die Gruppe darauf einigt, dass das ein neutraler Luftballon ist, dann ist es so, ja. Wow. Ich habe während dem Studium bei Bern Tourismus am Schalter gearbeitet. Und dort war quasi so halt klassisch gewesen. Die sind mit ganz vielen Menschen von verschiedensten Kulturen in Kontakt gekommen. Und ich weiss noch, mit Leuten aus Indien war es manchmal wirklich sehr krass gewesen mit der Körpersprache. Weil die haben dann irgendwie gesagt, ja, ich will das Ticket kaufen und haben den Kopf geschüttelt und mich so ernst angeschaut. Und ich habe wirklich nicht zwischen Ja und Nein können unterscheiden. Oder ich habe mich so innerlich zerrissen gefühlt, ob ich jetzt ihre Körpersprache lese oder ob ich ihre Aussage lese und habe dann wirklich 3-mal fragen, also ja, willst du es kaufen oder nein? Weil es ging irgendwie darum, gegangen, auf die Jungfraujoch zu fahren. Ich kann ihnen nicht einfach ein Billett verkaufen, was ich nicht will. Das weiss ich wirklich noch. Dort habe ich gedacht, ah, krass, es kann so stark sein. Mm. Dass man es anders fühlt, dass man wirklich gefühlt, die Person will das gar nicht. Und ich war wirklich so irritiert gewesen. Und eben unsicher. Und dann habe ich mich auf ganz drastische eben Ja-Nein-Fragen so ausweichen.
Aber ja, eben, man wird dann auf eine Art wie klarer in der Kommunikation, oder?
Ja, also eindeutiger, wo alles Uneindeutige könnte missverstanden werden.
Mhm.
Ja.
Hast du auch noch Erlebnisse aus der Zeit, wo du in Schweden warst? Du warst schon mal ein halbes Jahr in Schweden. Das
habe ich mir jetzt ehrlich gesagt innerlich auch gerade gefragt. Es ist auch also ein bisschen fies, aber jetzt, sag ich mal, die nordischen Kulturen, die wir jetzt beide sind, sind nicht so grundlegend verschieden. Ich glaube, etwas, wo man sowieso auch lernen muss, ist so wie, also wie ist etwas gemeint? Wenn sie irgendwie sagen, ja, wir sehen uns dann, ist es ernst gemeint oder ist es nur ein Floskel? Ich finde, das ist auch recht kulturabhängig. Kann man sich auf so etwas verlassen? Und ich glaube, tendenziell sind wir SchweizerInnen sehr fest so verlässlich und zuverlässig. Und wenn man es sagt, dann ist es so. Und das habe ich, glaube ich, ein bisschen müssen lernen, dass das ist einfach Nettigkeiten, aber es ist nicht ernsthaft, weiss nicht, eine Einladung oder so.
Haben wir doch auch schon mal gehabt in der Folge zu Verhalten verändern, oder?
Genau, ist mir jetzt vorher auch in den Sinn gekommen. Das muss man wirklich so lernen, sei es in neuen Freundschaften oder eben auch an einem neuen Ort.
Mhm.
Ja, aber zum Thema Unsicherheit. Eben, wir haben ja immer das erste Interview, der Interview-Podcast, eben das Mal mit der Milva Stark und auch noch ein Event im Museum. Und das Mal war es eben so,
dass... Genau, jetzt wollen wir die Geschichte noch hören.
Dass metamässig die Unsicherheit auch gerade ausgelöst worden ist, weil nämlich ich bin da gewesen und habe in dem Sinn gewartet auf die Milva Stark, auf meinen Gast, und sie ist einfach nicht gekommen. Und ich habe aber den Auftrag gehabt, einen Podcast aufzunehmen und nachher mit ihr noch an diesem Event präsent zu sein und Fragen zu beantworten. Und habe mich gerade darin üben, mich zu regulieren.
Und wie hast du es gemacht? Was sind so deine Tricks für solche Situationen?
Es ist, also ich habe wie eigentlich Freude gehabt, dass es mir sehr gut gelungen ist. Ich habe wie sehr schnell innerlich durchgecheckt. Es ist, ich würde sagen, das hat sich vielleicht wirklich auch durch das Älterwerden ein bisschen vereinfacht, im Sinne von, es ist niemand verletzt, es geht auch noch gut, es ist nichts Schlimmes passiert. Da kommt jetzt einfach mein Interviewpartner nicht, so what? Also so quasi, wir haben keine Notfallsituation. Und das ist schon mal so Schritt eins, um innerlich ruhig zu bleiben und zu sagen, es ist, wie es ist. Es tut auch niemandem weh, wenn jetzt im Notfall der Podcast später aufgeschaltet wird werden. Wir haben auch noch ein paar Tage Zeit. Also habe ich mich eigentlich innerlich so wie beruhigt, dass das gar nichts extrem Schlimmes ist.
Mhm.
Und dann bin ich zuerst alles ein bisschen draussen rumgetingelt oder auch noch so ein bisschen gelaufen und habe geschnauft und also gefunden, ja, es ist jetzt, was ist. Und dann halt so hin und her zwischen dem Emotionalen und dem Rationalen, also was muss ich jetzt machen? Ich muss irgendwie, was muss ich ihr kommunizieren, damit es klar ist? Also habe probiert anzuleiten und zu schreiben und das Handy war einfach ausgeschaltet, habe nichts machen können. Nachher musste ich abchecken, wem muss ich jetzt im Museum etwas mitteilen? Dass wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, was die Alternativen sind. Dann habe ich gedacht, ja, und jetzt gehe ich in einer entspannten Art das mitteilen. Also müssen in eine Sitzung reinplatzen. Das ist natürlich auch eine unsichere Situation. Ja, das ist jetzt die Frage auf meiner Skala, wie hoch das, das ausgeschlagen hat. Ich habe jetzt gesagt 4. Also nicht zum extremen Herzklopfen, weil ich auch nicht müssen mega schnell reagieren. Ich glaube, etwas Schwieriges ist auch, wenn man sehr schnell eine Entscheidung treffen muss. Ich weiß nicht, komme ich jetzt auf das abfahrende Schiff oder nicht? Wenn so ein Zeitfaktor drin ist, habe ich das Gefühl, geht es bei mir noch viel höher mit dem Puls oder mit der Unsicherheit. Und so habe ich nachher ja, ruhig Blut können zuerst selber bewahren und nachher kommunizieren mit allen, was nötig ist. Und nachher ist dann das Handy plötzlich eingeschaltet worden und Milva hat mir angerufen und sie ist dann gleich noch gekommen. Und es ist aber wirklich in dem Sinne ihrer Familie ein Vorfall, also wo sie jemanden begleiten musste. Und sie ist dann sehr aufgelöst dahergekommen. Und dann musste ich eigentlich sie müssen korregulieren. Oder wir haben das dann wie, ich habe gesagt, wir bleiben ruhig. Was machen wir als erstes? Müssen wir jetzt aufnehmen? Dann habe ich gesagt, nein, wir müssen jetzt einen Kaffee trinken und ankommen. Und dann haben wir langsam besprochen und sind wie zuerst an diesem Event, wo eigentlich Nachtaufnahme war und hat am Nachmittag noch die Aufnahme gemacht. Und sie hat sich dann herzigerweise im Nachhinein noch bedankt, dass sie sehr bewundert hat, wie ruhig das ich geblieben
bin. Mega gut, ja. Und eben, das ist ja auch so lustig, wie unterschiedliche Rollen, dass man einnimmt, je nach Situation. Also, das kann ja so schnell ändern, oder? Also, vielleicht ist man mit jemandem dann plötzlich die Person, die die Sicherheit gibt und eben beruhigt. Und man selber braucht aber auch jemanden, aber das ist dann vielleicht eine andere Person, die dann diese Rolle übernimmt.
Also, was sehr eindrücklich war, ist, wie erschöpft ich nachher war. Also nach dem ganzen Tag, also das ist sonst auch schon anstrengend, aber das Mal bin ich nochmal wirklich merklich erschöpfter gewesen, weil ich das alles haben müssen durchleben und Alternativen überlegen und irgendwie eben die Ruhe ausstrahlen und selber quasi meine Energie und mein Hunger und mein, wie machen wir es jetzt, so durchmanövrieren und am Schluss bin ich einfach fix und fertig gewesen.
Ja, so verständlich, oder? Also, ja. Weil es einfach, das braucht so viel Energie.
Genau, also das ist nicht so easy peasy, ja, nachher bin ich halt ruhig geblieben und habe das gemanagt, sondern ich habe nachher schon gespürt, dass das sehr viel vom System braucht.
Ja, und eben so das Heben auch und irgendwie auffangen und das braucht schon mega viel Energie. Es erinnert mich auch ein bisschen an, eben im Museum für Kommunikation mache ich auch viele Führungen Und ganz am Anfang habe ich die Führung vorbereitet und habe sie genau so durchgezogen, weil ich gar nicht mehr Ressourcen hatte, quasi. Und immer wie mehr habe ich aber auch wie eine Flexibilität entwickelt, also auch eine Aufgruppe spontaner eingehen und Freiräume zulassen. Und ich finde es eben dort auch spannend in der Vorbereitung. Also man kann sich sehr gut vorbereiten und hat dann Erwartungen, was für eine Gruppe das kommt und was man mit dieser Gruppe macht. Und wenn dann wie irgendwie sich etwas verändert, das finde ich eigentlich die herausforderndste Moment. Wenn plötzlich statt 25 SchülerInnen nur 10 da sind. Und meistens kann man es ja recht gut auffangen, aber es braucht einfach mega viel Energie. Also ich finde so, wenn die Realität nicht der Erwartung entspricht, da ist immer so ein Moment auch, wo Nervosität bei mir auslöst.
Ich glaube, hier kommt auch wieder ein wichtiger Aspekt ins Spiel. Aber wo, wenn man jetzt die Anxiety Uncertainty Management Theorie nimmt, ich glaube, es ist ja auch der, es ist eine Theorie, es ist eine Vereinfachung. Also was ich wollte sagen, ich glaube, man kann nicht immer auf der bewussten Kommunikationsschiene sein und in der Unsicherheit und in der Offenheit und so das alles aufnehmen, weil sonst klappt man zusammen, sonst ist man zu erschöpft. Also ich glaube, es geht genau eben um ein Mass, die Frage vom Mass, wie viel Unsicherheit und auch dort, so im Normalfall müssen wir einfach auch mit unserem Standardprogramm können fahren, dass man nicht über dieses System nicht überhitzt.
Ja, und was dort ja auch hilft, also wenn man jetzt noch über Tipps auch redet, in diesen Situationen, es gibt den Satz von der Ruth Cohn, Psychoanalytikerin, deutsche Psychoanalytikerin, oder wahrscheinlich Ruth Cohn eher, deutsche Psychoanalytikerin: Wenn etwas schwierig wird, sag, was mit dir ist. Also eben, gerade wenn jetzt, sagen wir mal, bei einer Führung statt 20 Leute sind 10 Leute und die haben irgendwie schon Sachen vorbereitet, dann hilft es manchmal, wie zu sagen, ich bin gerade überrascht, dass es jetzt doch viel weniger sind, brauche vielleicht gerade noch schnell 2 Minuten, um die Anpassungen zu machen oder einfach wie mitteilen, was gerade ist. Ich finde, das hilft mega, also kommunizieren, wenn es gerade schwierig ist. Und das Spannende dort ist aber, und das erinnert mich an ein Erlebnis, das ich hatte in einem Kurs. Das war ein Kurs mit ganz vielen verschiedenen Menschen und ich habe niemanden gekannt. Also ich bin dort her und es war der erste Kursabend. Und dann sind wir empfangen worden von verschiedenen Personen in Kleingruppen und die Person in unserer Kleingruppe war mega nervös gewesen. Die Person hat das sehr schmal gemacht und hat dann eben auch mitgeteilt, wie nervös sie ist. Und mich hat das selber so nervös gemacht, hat sich so fest übertreibt, dass ich wie nachher auf eine Art fast ein bisschen hässig geworden bin oder so ein bisschen war, Mann, es wäre doch deine Aufgabe, jetzt in diesem Setting Sicherheit zu schaffen. Also auch dort braucht es auf eine Art wie eine Balance. Also ich weiss, dass ich als Person, die Führungen mache oder so Angebote leite oder moderiere, dass ich sicher ist es manchmal gut, auch für einen selber eine gewisse Unsicherheit zu kommunizieren. Aber zu viel Unsicherheit kommunizieren oder zu viel Unsicherheit auch ausstrahlen, manchmal ist es ja gar nicht Kommunikation, verbale Kommunikation, verunsichert die ganze Gruppe und dann kann es auch wieder so in eine Negativspirale reinkommen. Dann fangen irgendwie alle an zu rudern.
Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert, weil wir ja auch anteasert, also dass wir auch Tipps geben, zum Beispiel, wie kann man vor Publikum reden und sich irgendwie dort souverän verhalten, so wie es geht. Und ich kann da auch noch mal ein bisschen aufzählen, was ich gefunden habe. Und wenn du irgendwo etwas dazu findest, kannst du ja auch noch ergänzen. Also etwas, was in dem Sinn Ruhe schafft, ist eine gute Vorbereitung. Das ist so einfach gesagt. Aber was eigentlich konkret zum Beispiel damit gemeint ist, ist etwas laut schon sagen. Also wenn man jetzt eine Rede hält oder so, das wirklich machen und nicht nur denken, ich sage dir das, sondern das mache ich manchmal wirklich auch als Texterin. Also wenn es um etwas geht, was schlussendlich mündlich sein soll, dann muss ich es wie vorlesen. Und dann merke ich, das stockelt man, das geht nicht. Und das nimmt man nachher auch schon mal die Unsicherheit von das erste Mal sagen. Satzbetonung fängt man plötzlich so an und dann landet man so. Dann, ist gar nicht so gemeint. Also das wirklich vorher machen.
Ich mache das manchmal auf dem Velo, zum Beispiel, wenn ich ins Museum fahre und eine Führung habe. Also dass ich auf dem Velo mir wie Sachen vorschwätze. Also ich finde, in Bewegung geht das besonders gut.
Mhm. Was jetzt in dem Sinn inhaltlich Vorbereitung, dass man ganz, ganz klar weiss, was ist mein Einstieg und auch was ist mein Ende. blöd gesagt, zwischendrin kann man schon noch ein bisschen flexibel sein und so, aber dass man eigentlich sicher ist, dass man den Rahmen schon hat und dann auch mal aufhört und zum Punkt kommt und es lässt stehen. Mentales Training, sich vorstellen, wie man locker das managt und durchführt und so, hilft auch eben dem Körper nachher wieder ein bisschen in die Lockerheit reinzukommen. Und kurz vorher, bevor man zum Beispiel auf eine Bühne tritt, soll man sich eher ein bisschen ablenken. Vielleicht lockere Gespräche mit irgendjemandem führen, ein bisschen abgelenkt sein, aber vielleicht nochmal rausgehen und gar nicht zwingend bis am Schluss noch Notizen zu lesen. Ich glaube, das hilft dem Hirn, einen kurzen Zwischenschritt und eben nachher wieder eine Lockerheit zu finden. Und klar, man kann Notizkarten mitnehmen, wenn einem das Sicherheit gibt. Man kann seinen Atem kontrollieren, seine Gestik und Mimik nicht übertreiben, aber gleich irgendwie mitnehmen. Und etwas, was auch gestanden ist, so wie sich mit dem Raum vertraut machen. Also im Idealfall kommt man nicht das erste Mal in den Raum rein und muss nachher gerade eine Rede halten, sondern man weiss schon ein bisschen, wie es dort drinnen aussieht und weiss auch, wo kann man herschauen kann. Und es ist auch noch herzlich gestanden im Publikum, Blickkontakt, das habe ich schon gewusst, aber such dir freundliche Gesichter.
Voll.
dann bekommst du es wieder zurück und fühlst dich wie rückbestätigt.
Ja, das ist auch so etwas, wo ich mir jetzt gedacht habe, eben gerade in Gruppen mit Fremden kann man auch eine aktive Fokusverschiebung machen. Also statt, dass man sich bewusst macht, was einem selber unterscheidet von diesen Leuten, kann man auch nach Gemeinsamkeiten suchen.
Ja, und auch jetzt, also die Liste würde noch ein bisschen weitergehen oder es hat noch andere Punkte. Ich finde aber auch, sich nicht zu viel vornehmen, wo eigentlich, wenn man überrascht ist, jetzt denke ich noch an meine Mimik, kann man auch fast nicht mehr an Inhalt denken. Und ich finde auch hier nochmal kurz, Milva hat ja auch gesagt, also Übung macht der Meister oder die Meisterin per se. Ich würde sagen, das kann ich bei mir auch beobachten. Es wird jedes Mal einfacher, wenn man so etwas macht. Und darum einfach anfangen. Und es eben vielleicht zuerst jemandem Vertrautem daheim machen. Also eben etwas üben und sich nachher durch das Sicherheit geben. Mir ist noch etwas zu dem in Sinn gekommen, wirklich aus dem Germanistikstudium. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Vom Heinrich von Kleist gibt es so ein Essay über das Marionettentheater.
Mm-mm.
Schon mal gehört?
Nein.
Das ist schon uralt, 1810 erschienen. Aber das Spannende ist, ich glaube, es ist mir geblieben, weil es geht wie darum, wenn man etwas einübt, jetzt eben zum Beispiel Marionetten zu spielen, sagt er, gibt es am Anfang so eine Phase, wo es einem quasi einfach so recht gut gelingen kann. So wie eigentlich mit unbewusstem Kopf und man macht es und es kann schon sehr gut wirken. Und nachher kommt aber häufig eine recht lange Phase, wo es einem durch ganz viel Bewusstsein nicht mehr gelingt, es natürlich zu machen. Und nachher, wenn man sich da durchgeackert hat, gibt es im Idealfall einen Zustand, wo man nachher sehr viel wieder fast unbewusst machen kann und Flexibilität hat nachher zur Improvisation oder zur Abweichung vom Normalen. Sei das beim Musikmachen, kennt man vielleicht dort. Erst wenn man das alles kann und nicht mehr über Technik muss nachdenken, kann man nachher wie so richtig wieder loslassen und wieder ins Unbewusste gehen. Also vom Unbewussten ins Bewusste, wieder ins Unbewusste, wo aber gleichzeitig auch das Bewusstsein kaum sein.
Aber ja, das ist so eine gute Nachricht für die Situationen, wo man irgendwie zu verkopft ist, oder? Also, wo man wie so merkt, wow, jetzt denke ich irgendwie zu viel dran rum und es ist irgendwie wie so, auf eine Art so versteift, oder? Ist das eine gute Nachricht, dass man kann einen Schritt weitergehen?
Ja, ich glaube, wenn man mal bei irgendetwas, bei irgendeiner Fähigkeit, nachher in den dritten Status kommt, also wenn du jetzt x Führungen gemacht hast und nachher weisst eigentlich innerlich, es kommt gut und ich bin wie parat, für was der wirklich für eine Situation da ist, ich glaube, dann ist es nachher auch etwas sehr, sehr Schönes.
Mhm.
Und ich glaube, das kann man eben auch beim Reden vor Leuten erlangen. Also es muss ja auch nicht die absolute Mastery sein, sondern einfach eine Grundruhe, es kommt dann gut. Und dann, oder mir geht es auch so, dann kann ich überhaupt so richtig in die Leute schauen, weil eine gewisse Unsicherheit überwunden ist und nachher auch sehen, wie reagieren sie und soll ich jetzt noch eine Frage mehr stellen oder nicht. Das ist eben auch am Event vom Museum jeweils so, dass man noch mit dem Publikum, das die Führung mitmacht, am Schluss interagiert. Und ich glaube, der braucht es nachher wirklich, auch die Offenheit wirklich zu hören, was die jetzt noch wollen. Und für das braucht es so eine Grundsicherheit.
Mhm. Ich habe schon gesagt, ich werde schon, ich kann wirklich sehr nervös werden. Und wenn es so gar nicht mehr geht, dann tue ich Menschen umarmen, gedanklich.
Was, echt?
Wenn gar nicht mehr geht, dann versuche ich, wieso die Menschen so gedanklich zu umarmen. Und es hilft mir eben irgendwie so ins Gefühl hineinkommen von, wir sind doch alle irgendwie Menschen und sind uns irgendwie freundlich gesinnt und wohlwollend. Das ist so Notfallplan quasi.
Kann ich mir mal vornehmen, das habe ich mir jetzt noch nie vorgestellt. Also konkret Menschen umarmen. Du wärst jetzt vor auf der Bühne und da ist das Publikum, dann stellst du vor, die Frau da würde jetzt umarmen.
Also es ist nicht so konkret, sondern ich glaube, es ist mehr einfach ein Gefühl von, also nicht einzelne Personen, sondern mehr so ein Gefühl von, ich umarme jetzt die Gruppe. Vielleicht mehr so.
Von den Bäumen zu der Gruppe.
Stimmt, genau. Voll. Ja, und also ich finde es irgendwie schon auch wieder spannend, jetzt auch, wenn man über all das redet, zu merken, wie wichtig auch auf eine Art der Körper in all dem ist. Also eben schlussendlich geht es ja darum, einem Kind eine Sicherheit zu vermitteln, weil man ja in den Stress kommt. Und das schafft man halt mega häufig auch durch Körperübungen, durch Schnaufen, Schütteln, Schwingen. Das ist ein Trick, den mir eine Tänzerin mal gesagt hat. Ich habe mal eine Tänzerin interviewt im Radio. Und sie hat vorher so ihre Arme so geschwungen, so hin und her. Und das ist so ihren Trick, für mit Nervosität umzugehen. Und ich finde, der funktioniert mega gut. Oder auch Power-Poses, oder? Das ist doch auch so etwas, wo viele sagen, also irgendwie vor einem Redner, wie so in einer Siegerpose auf dem WC vielleicht, nicht gerade direkt, vielleicht nicht gerade auf der Bühne. Und wenn man eben halt irgendwie schon an einem Ort ist und nicht kann so Sachen machen, schnaufen oder auch lächeln, weil man sagt ja, dass das Hirn kommt Signal über, ah, es ist alles in Ordnung. Aber dort, wie der Körper halt kann, du Signal am Hirn sagen, hey, ist im Fall alles gut.
Mhm. Ja, das hat Milva Stark ja auch betont im,
genau,
im Interview. Quasi die Verbindung eben von Körper und Geist, was auch immer aufrechthalten und eben den Körper aufwärmen. Ich glaube, das ist schon hilfreich, auch für dass man nachher einfach darauf vertrauen kann, mein Hirn funktioniert dann schon. Ja. Oder so die Angst, die sie auch hat beschrieben, wenn man einfach ein Blackout hat und es kommt wie nichts mehr. Dann habe ich nachher für mich so das Gefühl, wenn der Körper aufgeweicht oder so im Flow ist, dann kommt dann schon irgendetwas durch, so durch die Blockade. Aber ja, man muss auch darauf vertrauen.
Vorher, wo du die Tipps erwähnt hast, ist mir noch eine Situation in den Sinn gekommen, wo ich das allererste Mal live moderiert habe, vor irgendwie 10 Jahren am Radio, hat es mir komplett, ich war so nervös gewesen. Es ist wirklich einfach, dort ist nicht nur das Herzklopfen, habe ich nicht nur ein Herzklopfen gehabt, sondern ist mir wirklich auch noch so, das Hirn ist leer gewesen und irgendwie zittert und einfach nur noch gemacht. Und nachher, als ich später selber Praktikantinnen ausgebildet habe, sind wir immer zuerst, also haben wir wie schon im Studio geübt. Also auch den Raum kennenlernen. Weil ich weiss noch, ich bin da, ich bin draussen irgendwie im Büro, habe mich vorbereitet und dann sind wir ins Studio. Und es hat gerade so, boah, die Luft weg und ich bin so nervös geworden. Und wenn ich mir eigentlich versuche, immer zu sagen, bei all diesen Situationen, die ein bisschen außergewöhnlich sind und wo vielleicht auch mit Nervosität, wo ich nervös werde, ich versuche so fest, Freude zu haben und das Versuchen zu geniessen. Und dann funktioniert es eigentlich fast am besten. Also wenn ich auch in einer Führung wie versuche, oder auch eben bei einer Podcast-Aufnahme oder so, das Versuchen zu geniessen und so den Spass daran finden und die Freude daran finden. Für mich funktioniert das fast als beste Haltung, um an so eine Situation herzugehen.
Ja, ich würde sagen, das ist schon ein recht schönes Schlusswort. Jetzt tut mir, als letzte Frage ist natürlich die Frage, hast du jetzt Freude gehabt, mit mir die Folge aufzunehmen?
Ja, ich habe sehr Freude gehabt. Hast du auch Freude gehabt?
Ja, doch. Immer mehr. Ich glaube, bei mir ist schon auch etwas, dass das mit dem Verlauf von etwas, also wenn so wie die Anfangshürde mal übersprungen ist, wird es auch immer besser. Mhm. Und auf das kann ich auch vertrauen. Dann ist es vielleicht am Anfang noch ein bisschen unsicherer und dann wird es aber, ja, nimmt die Sicherheit zu oder auch die Entspanntheit.
Und es lohnt sich so häufig, über seinen Schatten zu springen und sich Sachen zu getrauen. Also es gibt einem so ein gutes Gefühl, wenn man nachher etwas geschafft hat, wo man ja vielleicht vorher gedacht hat, oh, das ist mir jetzt zu gross.
Ja, in dem Sinn, wenn ihr irgendetwas jetzt in Angriff nehmt oder arbeitet, nachdem ihr unseren Podcast habt gehört, in die Unsicherheitszeit gegangen, dann könnt ihr euch auch sehr gerne melden.
Genau, podcast@mfk.ch. Wir freuen uns mega über Feedback. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann schickt ihn doch jemandem weiter, der noch denkt, die Person könnte es auch interessieren. Ja, das ist für uns die beste Werbung.
Die nächste Folge von «Bisschen theoretisch» gibt es wieder in 2 Wochen. Und zwar habe ich dann Daniela Oppliger zu Gast. Sie ist Mediatorin und unterrichtet an der BFH. Und wir tun uns mit der Theorie «Das dialogische Prinzip», so nach Martin Buber, mit dem wir uns befassen. Und so ein bisschen das Oberthema ist eigentlich, ja, was für Beziehungen pflegen wir? Jetzt ganz, ganz roughly gesagt. Der Event dazu findet statt am Freitag, 28. November im Museum für Kommunikation. Es freut uns auch immer sehr, wenn ihr live hier vorbeikommt.
Ja, es hat Stand jetzt noch freie Plätze.
Yes, und das ist auch der letzte Podcast, also unser Challenge-Podcast nachher von dieser Staffel. Und dann ist die Zeit dann schon gleich wieder zurück in der Schweiz.
Genau, die letzte Theorie aus Kopenhagen quasi. Ich
bin gespannt, was du uns noch mitbringst und für Erlebnisse erzählst. Und bis dann, gute Zeit.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Im Museum für Kommunikation haben wir ja KommunikatorInnen. Das ist das Vermittlungsteam, das vor Ort ist und einerseits in Dialog tretet mit dem Publikum und aber auch Führungen macht und Workshops. Ich bin eine davon und ich habe mein Team noch gefragt, was ihre Tipps sind, um mit fremden Menschen ins Gespräch und vor Publikum zu reden. Und das da ist am Timothée seine Antwort.
Von der Führung komme ich eher knapp. Sieht so aus wie unvorbereitet, aber eigentlich in meinem Kopf ist alles vorbereitet. Also, ich weiss von einer Führung genau, wo ich will, und gleichzeitig habe ich immer einen Plan B und ich lasse mir ein bisschen Spontaneität, weil ich finde, das ist mega wichtig. Von einem richtigen Auftritt tue ich immer abklären, wie ich stehe auf der Bühne, wo ich stehe und was ich für ein Mikrofon habe. Das ist mir so wichtig, weil das kann alles verändern. Und was ich auch immer mache vor einem Auftritt, das ist einfach schon mal ein bisschen mega tief durchschnaufen. Weil ich, auch wenn ich viel von denen mache oder regelmässig, habe ich immer ein bisschen Angst. bin ich immer aufgeregt und schnaufen tut mir gut. Und was ich auch mache, wenn ich viel reden muss, ist ein bisschen meine Stimme üben. Und das ist lustig, weil ich habe wie so keine Ahnung von Stimmübungen, keine Ahnung von Rhythmus und von Musik. Aber du ein bisschen so verschiedene Töne ausprobieren, damit ich parat bin, damit meine Stimme parat ist. Was mir immer passiert, und es ist lustig, meine Nase läuft, wenn ich einen Auftritt habe, weiss nicht. Und dann habe ich immer ein nasses Tüchli im Hosensack. Und was ich sonst mache, ich schaue mega gerne ins Publikum und tue so ein bisschen Leute beobachten. Und vielleicht auch im Publikum so nette Leute finden. Nicht nett, dass ich weiss, dass sie nett sind, sondern nette Leute, die aussehen wie nette Leute. Also Leute, die ich weiss, wenn ich während dem Vortrag zu ihnen schaue, dann geben sie mir wie Energie zurück, weil sie eine coole, gute Ausstrahlung haben. Und das Zurückgeben ist für mich sehr wichtig. Ich tue oft Auftritte auch in Form von Dialog, soweit das möglich ist, konzipieren. Und das heisst, ich möchte gerne spüren, wie das Publikum so gerade sich fühlt. Und dann mache ich gerne so ein bisschen Witzli. Und das tut gerade alles ein bisschen auflockern, die Stimmung, die vielleicht ein bisschen angespannt ist, auch meine eigene Spannung auflockern. Das ist so schön, es gibt so viel Energie. Das ist oft spontan, weil ich habe keinen vorbereiteten Witz für so grosse Gesellschaften. Und ja, einmal habe ich auch schon mal ein Selfie gemacht, weil ich einfach das Publikum gesagt habe, hey, das ist so schön mit euch. Ich mache gerade ein Selfie, seid ihr bereit? Und dann bin ich umgedreht, habe ich mein Smartphone in der Hand genommen, Selfie gemacht, alle haben gelacht, weil niemand hat das erwartet. Kein anderer Referent hat das gemacht, den ganzen Tag lang. Ich war der Letzte gewesen und habe gewusst, uiuiui, die haben nicht mehr so viel Konzentration. Und das ist mega cool gewesen, diese Spontanität. Und das möchte ich immer wieder beibehalten, ohne dass ich das immer so plane. Es ist einfach ein Wunsch. Et voilà. Ciao, ciao.